Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Ich habe neulich einen ganz interessanten Satz gelesen und der hat sehr in mir gearbeitet und dann habe ich gedacht, stimmt eigentlich und vor allem, wenn ich so an die klinische Praxis denke, also wenn ich so daran denke, was ich so, wenn ich mit KlientInnen arbeite, auch und da haben wir den inneren Kritiker so oft als Thema auch erlebe und höre, da habe ich so, hab ich manchmal das Gefühl, ich komme nicht weiter mit dem Aspekt, dass das eine alte Stimme aus unserem Umfeld, aus der Vergangenheit ist, weil das stimmt für manche Menschen sehr, dass man fragt, wer spricht denn da mit dir, wenn du so kritisch mit dir bist? Und den haben wir auch schon mal beleuchtet in einer anderen Folge. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das für manche Menschen aber nicht so ganz stimmig ist als Erklärung und auch nicht so hilfreich dadurch, weil es noch nicht so vom Gefühl her so das ist, was auch wirklich der Ursprung ist und die Ursache. Und jetzt las ich neulich ganz zufällig in einem Buch einen neuen Aspekt dazu. Und der hat richtig, da habe ich gedacht, ja, stimmt. Und den möchte ich gern mit dir besprechen.
Ja, gerne.
Und zwar, dass der innere Kritiker auch mal unter dem Aspekt als Stimme in uns betrachtet werden muss oder darf, wenn wir ihn haben. Und es sich über so äußere Stimmen eben nicht oder nicht vollständig erklären lässt, dass wir den auch dann in uns heranwachsen lassen. Und der dann vor allem ganz besonders stark und dolle ist, wenn wir Eltern hatten, die uns zu wenig Anleitung gegeben haben. Und diesen inneren Kritiker als Stimme in sich zu kultivieren, wenn man auch schon sehr jung und sehr vielleicht auch noch klein ist, um zu ersetzen die dringend benötigte Anleitung, die man eigentlich gebraucht hätte. Weil Anleitung zu bekommen nämlich auch bedeutet, geschützt zu sein und dass jemand auf einen aufpasst. Und wenn wir die nicht haben, dann wären wir ja verloren und ziemlich in Gefahr. Und das nimmt unser kindliches Gehirn auch so wahr. Weswegen man auch ja sagt, Kinder brauchen zum Beispiel Grenzen. Auch das spielt hier übrigens eine Rolle. Können wir vielleicht gleich noch drauf, möchte ich nur schon mal ausgesprochen haben. Wie hilft sich unser geniales kindliches Gehirn, unsere geniale kindliche Psyche, um in einem Umfeld möglichst Sicherheit herzustellen, letztlich über Kontrolle, indem es zu wenig Sicherheit gibt, was man ja offenbar intuitiv spürt. Überleg mal, wie klug das eigentlich ist. Und auch gleichzeitig merkt, meine Eltern können das aber nicht anders. Dass man eine innere kritische Stimme entwickelt, die einem die benötigte Führung und Unterstützung auf eine letztlich natürlich sehr harte Art, aber immerhin eine Art zur Verfügung stellt und Anleitung gibt, was dann wiederum dazu führt, dass man Anleitung hat. Und das ist besser als gar keine Anleitung zu haben. Macht das Sinn für dich?
Ja, tatsächlich schon. Ich schreibe ja die ganze Zeit immer fleißig mit.
Ja.
Ich finde, das ist ein richtig heikler Punkt, weil man das ja, wenn man jetzt so in die Richtung Kindererziehung und so denkt, gibt es ja häufig ein richtig und falsch und es gibt offensichtlich richtig und falsch und dann gibt es dieses nicht offensichtlich richtig und falsch und dann gibt es aber auch das eventuelle falsch, obwohl man es richtig macht. Und ich finde, das ist so eine ganz, ganz feine Grenze oder Linie, Grenze jetzt eher nicht, aber Linie, die man seinen Kindern ja dann aufbürden kann, wenn man selbst vielleicht gerade auch in einem inneren Konflikt ist und sich selbst irgendwie nicht in die richtige Richtung leiten kann oder nicht die Geduld mitbringen kann, weil man gerade vielleicht was anderes im Kopf hat oder so. Also jeder hat diese eine Freundin oder den einen Freund, bei dem sagt man, boah, du bist so frei, ne? Du hattest so eine unbeschwerte Kindheit. Und vermeintlich stimmt das auch, aber diese Person hat dann wahrscheinlich auch gewisse Grenzen gespürt und ist dann halt wahrscheinlich in anderen Aspekten dann vielleicht nicht so frei und unbeschwert gewesen und denkt halt genau das Gleiche über die andere Person.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Kind, das mit den Eltern aufwächst, die ihm alles erlauben, vor allem vielleicht, wenn es jugendlich ist, Also, dass es schon sehr früh Erwachsenenfreiheiten genießen darf und die Eltern sagen, ich vertraue dir, dann hört sich das ja toll an. Und ein Teenager wird ja sagen, ah ja, super, genau, das will ich eigentlich erstmal. Und die Freunde sagen, boah, hast du coole Eltern, ne? Aber in Wahrheit und aus einer psychologischen Sicht betrachtet, ist das eine Form von Vernachlässigung, weil ein Kind ist ein Kind und kein Erwachsener. Und was ein Kind braucht, sind gesunde Grenzen. Und was ein Teenager braucht, sind daran angepasste Grenzen, an dieses Heranwachsen, aber sicherlich nicht wie ein Erwachsener behandelt zu werden. Das ist beängstigend, erwachsene Freiheiten zu haben, so viele Freiheiten zu haben, nur dass ein heranwachsendes Kind das nicht wird ausdrücken können, weil das ja oberflächlich betrachtet total cool ist und total toll ist. Und erst in der Rückschau, und ich erlebe das auch mit KlientInnen, die zum Beispiel sagen, ich habe eine unbeschwerte Kindheit gehabt, da war viel Freiheit. Meine Eltern haben mir viel erlaubt, die waren nicht streng. Ich durfte, und dann kommen Geschichten, wie ich durfte mit 13, 14 schon auf eine Party gehen. Ich durfte, und dann kommen also Sachen, wo ich da so neben sitze und bei mir so die Alarmglocken angehen, wenn ich das höre. Und sage, ich kann verstehen, dass das von außen betrachtet wie eine befreite Kindheit sich anfühlt. Übrigens sind wir jetzt bei dem Thema Grenzen, das ich eben angeteasert habe, weil das ja auch die Rückmeldung ist, die ich vielleicht aus dem Freundeskreis bekomme, weil ich diejenige bin, bei der immer alle übernachten wollen, weil wir dürfen Fernsehen gucken bis zum Umfallen und weiß ich nicht, so spät noch Pizza bestellen, wie wir wollen und so viel wie wir wollen. Es scheint keine Grenzen zu geben. Es ist einfach richtig frei. Darum geht es ja irgendwie auch, wenn man heranwächst in dieser Zeit, dass man sich Freiheit erkämpfen will. Aber man will sich die eben auch, und das ist der Punkt, erkämpfen. Und die nicht einfach so in Grenzenlosigkeit zur Verfügung gestellt bekommen. Und diese Reibung, die viele Eltern mit Sicherheit auch stresst und die bestimmt auch anstrengend ist, ist aber gleichzeitig total wichtig. Weil wenn ich mich reiben kann, kann ich auch spüren, wo die Grenzen liegen. Und es eröffnet sich ein Raum für Diskussion. Und es ist sehr gesund, wenn ich älter werde, mit meinen Eltern auch Diskussionen zu führen. Warum? Weil ich, indem ich diskutiere über Grenzen, also über Bedürfnisse, Grenzen sind Bedürfnisse, genauso wie Ja-Nein-Regeln, genauso wie überhaupt Regeln und Vorschriften, lerne ich für alle späteren Beziehungen über Grenzen, über Bedürfnisse, über Dinge, die besprochen werden müssen, um eine Beziehung gesund zu halten, zu diskutieren. Und wenn ich das nicht kann, dann lerne ich es ja auch nicht. Wie denn? Also das ist so ein ganz gesundes Bedürfnis nach Reibung, das nicht stattfindet. Und ich darf auch davon ausgehen, wenn ich, jetzt haben wir über das Teenageralter gesprochen, wo sich das oft so deutlich zeigt und wo wir auch gut reflektieren können, weil wir uns gut daran erinnern können, wie es da war in unserer Ursprungsfamilie. Aber es wird sehr wahrscheinlich so gewesen sein, dass es schon immer mein gesamtes Aufwachsen in dieser Ursprungsfamilie zu viel Freiheit und zu wenig Grenzen gegeben hat. Und das ist auch in der pädagogischen Forschung sehr gut belegt, dass wir dann von einer Laissez-faire-Erziehung sprechen und die ist vernachlässigend. Also Freiheit ist hier bei zu viel Freiheit kein Geschenk, sondern tatsächlich Vernachlässigung. Weil was steckt da auch drin? Da steckt drin, es ist mir egal. Und das spürt ein Kind. Und oder es ist mir zu viel und deswegen möchte ich mich da nicht beschäftigen, mach du mal. Das ist, so würden wir in der Psychologie sagen, eine unangemessene Verantwortung für ein Kind, diese Dinge selbst entscheiden zu müssen. Es braucht die Anleitung durch die Eltern.
Stimmt, ich hatte tatsächlich vor kurzem so ein Gespräch mit einem befreundeten Elternpaar. Da ging es auch darum, ja, woher soll ich denn wissen, wie ich mein Kind richtig zu erziehen habe oder nicht? Heutzutage kriegst du ja von überall irgendeinen Rat. Und das Erste, was wie aus der Pistole geschossen aus meinem Mund kam, ja, schau dir doch einfach die deutsche Rechtsprechung an und dann regulierst du in deinem eigenen Maße. Bis 16 Jahre, wie lange darf das Kind denn draußen bleiben? Was steht denn im Gesetz? Ja, bis 22 Uhr. Ja, aber 22 Uhr ist ja jetzt nicht so spät. Ich so, ja, bist du sicher? Wärst du damals um 22 Uhr? Ne? Also klar, wir hatten vielleicht noch die Kindheit, wenn es dunkel wird, kommst du nach Hause. Ne? Aber denk doch mal drüber nach. Oder das Thema Taschengeld. Wie viel Taschengeld ist denn angemessen? Dafür gibt es mittlerweile auch, also jetzt keine Gesetze, aber es
Es gibt einen
gibt.
Taschengeldparagraf,
Ja,
ne?
schau mal, ne? Und das ist nicht, also ich bin der Meinung, ist, ne, jetzt kein Hype auf Gesetzesgebung und sowas, ne? Aber wenn man gar keine Vorstellung davon hat, dann muss man sich vielleicht, also ich habe dann gesagt, ja, setzt sich hin, lest es euch durch und dann sprecht ihr mit dem Kind darüber, wie das Kind das denn sieht, wie ihr das seht. Und dann, wie du sagst, kommt ihr in diese Diskussion, weil das Kind wird mit Sicherheit sagen, hä, aber warum 22 Uhr? Ich gehe doch erst um 23 Uhr ins Bett. Und wenn du als Elternteil darauf eine Antwort hast, aus der Pistole geschossen und dich selbst damit mal beschäftigt hast, weswegen das denn vielleicht wichtig sein könnte, ne, und so weiter, dann kannst du halt auch deine Erziehung richtig machen, ne? Also, und ganz ehrlich, Erziehung generell, egal wie groß oder klein dein Kind ist oder die Person, auf die du aufpasst, Erziehung ist ja eine Autobahn mit Leitplanken. Und
Und
in
der
die.
innere Kritiker gibt uns diese Leitplanke, wenn sie nicht da ist.
Richtig, genau, weil wer denn sonst?
Und wir brauchen sie, sonst wäre die Autobahn ganz schön beängstigend.
Ja, genau. Ne, deswegen, man muss halt immer so ja in seinen, es ist so lustig, ne, in sich selbst reinhorchen, aber es ist einfacher zu sagen, wenn man auf jemanden aufpasst, als wenn man selbst in der Situation sitzt.
Ich finde deinen Rat sehr gut. Ich finde die Idee, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, und ich finde das einen richtig guten Gedanken, den du da gerade hattest, weil du hast auch irgendwie überlegt, was sind denn die Leitplanken so in unserem Leben? Recht und Gesetz ist eine Variante davon. Ja, als Juristin im Vorleben, die ich nun mal bin, möchte ich das auch eigentlich gar nicht vertiefen, weil ich mich ein wenig davor scheue. Aber es ist klug. Es ist sehr klug, wie du dir das gerade überlegt hast, mit was da dein Gedanke war. Ich finde, es passt auch zu der kritischen Stimme vielleicht, weil Recht und Gesetz hat ja auch unter Umständen mal eine gewisse Härte mit drin, sodass wir so innerlich dann doch nach einer Anleitung und nach einem Aufpassen und Geborgensein streben und das dann in so eine sehr kritische Stimme übersetzen und entwickeln können, ist ja ein ganz interessanter Schutzmechanismus vor totalem Verlorengehen und der beängstigenden Tatsache, es gibt keine Leitplanken. Diese kultivierte Stimme, die uns gerade, wenn wir heranwachsen, Leitplanken gegeben hat, die auf uns aufgepasst hat, uns Anleitung gegeben hat, auch damals wahrscheinlich schon sehr hart, sehr harsch, weil wir können es eben nicht ersetzen. Wir können die anleitende Fürsorge unserer Eltern eben nicht ersetzen, nicht adäquat ersetzen. Und die aber so lange mit uns ja schon da war und auch so wichtig war, als wir herangewachsen sind, macht es ja nur logisch, dass wir im Erwachsenenalter dann immer noch über eine sehr harte innere Kritikerin verfügen, weil die schon so lange bei uns ist und auch auf uns aufgepasst hat. Und das Aufpassen auf einen ist ja eine total wichtige Rolle. Und das, ja, macht es, finde ich, sehr so neben auch, was für viele Menschen auch die Wahrheit, deswegen darf man da in beide Richtungen denken, psychologisch jetzt zu überlegen. Habe ich dann eine Stimme internalisiert, die ich aus dem Außen kenne? Das kann sehr stimmig sein, das spürt man in sich. Und wenn das aber sich eben noch nicht nach der ganzen Wahrheit anfühlt, zu überlegen, oder ist es die Stimme, die ich herausgebildet habe, um Anleitung und Förderung zu ersetzen, die ich in meinem Elternhaus nicht bekommen habe? Übrigens, wir haben jetzt eben über ein sehr freies Elternhaus gesprochen. Wir können die auch kultivieren in einem sehr strengen Elternhaus, in dem es eigentlich sehr viele Grenzen und Regeln zu geben scheint, die aber in einem sehr strengen Elternhaus häufig überhaupt nicht adäquat sind und dadurch auch keine Anleitung und Förderung ermöglichen, weil sie fehl am Platz sind, weil sie sich ständig vielleicht auch ändern nach dem Gusto des Elternteils, das am meisten Macht in der Familiendynamik ausübt. Nach
Gar nicht verhältnismäßig.
genau, also
Ja.
auch das ist keine adäquate Anleitung. Und vor allem von sehr strengen Eltern bekommen wir außerdem, und dann gilt wohl auch beides, sehr kritische Stimmen abbekommen, wenn wir uns an die Regeln nicht halten. Und auch das nährt so eine innere Kritikerin, weil wir zum einen die Förderung, die wir gebraucht hätten, nicht bekommen, weil diese Strenge ist das nicht. Und gleichzeitig aber auch von außen besprochen werden mit kritischen Worten, wenn wir Erwartungen nicht erfüllen oder uns an Regeln nicht halten, an die man sich nicht halten kann, weil sie einfach viel zu streng sind, zum Beispiel. Also es kann so beide Umfelder haben. Da kann man ja mal in sich reinfühlen, was jetzt, während wir darüber sprechen, sich für einer meist nach Wahrheit anfühlt. Und es ist gerade, wenn man das nochmal betrachtet mit die strengen Eltern hat man in der Regel schnell identifiziert, so für sich vielleicht in der Rückschau. Aber die freiheitsliebenden Eltern oft nicht so stark, weil ja dass alle das so toll finden und ich da auch die beliebteste im Freundeskreis war und wir immer sozusagen auch bei mir waren und so. Und habe gesagt, du hast so tolle Eltern, das ist ja verwischt, dass man nicht so klar sieht, dass man verwirrt ist und merkt, dass es da Gefühle gibt, die scheinen gar nicht zu dem zu passen, was ich meine, erlebt zu haben. Und das macht es auch ein bisschen schwierig, das im Nachgang gut zu reflektieren, so die eigene Ursprungsfamilie und Kindheit auch zu reflektieren, weil man erstmal darauf kommen muss, dass man da in eine unangemessene Verantwortung mitgezogen wurde durch eigentlich Vernachlässigung der Eltern, was die Frage aufwirft, wie sehr bin ich denn dann geliebt worden? Ne? Das ist deswegen auch so ein bisschen so eine schmerzhafte Ecke, die man sich vielleicht nicht so gerne anguckt.
Ja, wobei man hat ja also immer ein Bauchgefühl, ne? Also wie gesagt, es gibt ja offensichtlich und nicht offensichtlich und ich glaube, bei den offensichtlichen Missbräuchen ist es klar. Das heißt aber auch da tatsächlich, dass man nicht unbedingt nicht geliebt worden ist, sondern dass der Fokus einfach bei den Eltern ganz woanders saß. Aber andersrum auch, ne? Es gibt ja dann auch, kennt ja jeder, diese sogenannten Helikoptermuttis, die lieben einen auch abgöttisch und engen einen ja auch total ein, ne? Also es gibt ja in alle möglichen extremen Richtungen. Ich finde es interessant, ich habe mich gerade gefragt, ab welchem Alter man sich denn tatsächlich mit diesem Thema der innere Kritiker und wie der so entstanden ist und wie man sich weiterentwickelt und wie man so seinen eigenen Charakter daraus bauen kann und seine Maßstäbe selbst setzen kann. Und bei mir persönlich war, ist das tatsächlich jetzt erst so zwischen so Mitte, Ende 20 und heute passiert und immer fortlaufender, weil ich mich damit extrem auseinandergesetzt habe. Und ich habe mich halt gefragt, wann machst du das, ne? Und dann fiel mir sofort ein, ein paar Beziehungen, wenn du da Grenzen gezeigt bekommst, die dir plötzlich ganz, ganz suspekt sind, ne? Also so wie, ich kann jetzt nicht einfach essen, was ich will, oder ich muss mein ganzes Zeug wegräumen, oder ich melde mich 2 Tage lang nicht, weil ich unterwegs bin oder so, ne? Oder auch, wenn du halt endlich mal Freunde hast, die es wirklich gut mit dir meinen und auch mal sagen, boah, ey Chris, das geht eigentlich mal gar nicht, was du gerade gesagt hast. Die Ansicht ist ganz kurios. Und ich habe dann nämlich angefangen zu sagen, ja, hey, okay, kann ich verstehen, vielleicht, also nee, kann ich eben nicht verstehen, erklär's mir doch. Ne? Und dann kommt man halt dann auch, wenn du halt gute Freunde und Bekannte hast, halt dann auch in so einen konstruktiven Austausch. Weil ich habe dann immer versucht, das zum einen natürlich zu rechtfertigen, weswegen ich mich so geäußert habe oder gehandelt habe. Auf der anderen Seite fand ich es aber unfassbar spannend, die andere Seite zu sehen und mich in die anderen einzugrooven und reinzufühlen. So, hey, wie siehst du das denn? Weil, wie wild, ne? Du siehst tausende Menschen auf der Straße tagtäglich, aber du hast keine Ahnung, was bei denen so abgeht eigentlich, ne? Und wie die so leben und was die so für Ansichten haben. Und daran wächst man ja, weil die Welt ist halt einfach nicht nur grüne Wiese, blauer Himmel, sondern da sind ja super viele schöne Farben dazwischen.
Ja, das liegt daran, dass uns das sind ja Beziehungsmuster und die sind häufig unbewusst und werden uns bewusst in Beziehung, vor allem in engen Beziehungen mit anderen Menschen, wie einer Partnerschaft, wie einer engen Freundschaft. Je enger die Beziehung ist, also je naher, je verbundener, desto mehr werden diese Beziehungsmuster sichtbar, desto stärker wird unser Bindungssystem auch aktiviert, wenn Stress in der Beziehung irgendwie da ist. Und desto stärker werden uns diese unbewussten Muster tatsächlich bewusst, weil wir Rückmeldung bekommen und wir auch merken, Mensch, das, was in unserer Ursprungsfamilie funktioniert hat oder auch ich machen musste, damit diese Dynamik da funktioniert, das funktioniert jetzt in so einer Paarbeziehung oder in einer Freundschaft plötzlich gar nicht. Und das kann sehr heilsam sein. Ich möchte gar nicht sagen, dass das nicht auch schmerzhaft und nicht schwer wäre, das aufzuarbeiten. Und man arbeitet das auch in der Therapie und im Coaching mit auf. Wenn man das möchte, dann wird man dabei eben gut begleitet, weil das ist ein guter Ort, um auch diese Dinge zu reflektieren. Vielleicht sogar, wenn man sagt, mir stehen gerade diese Beziehungen nicht zur Verfügung. Ich tue mich schwer, Freundschaften einzugehen. Ich tue mich schwer, eine Partnerschaft zu finden. Kann man im Coaching oder in der Therapie an diesen Themen auch schon arbeiten, weil es eine innige Beziehung ist? Und diese Muster da auch zutage treten, man auch die Rückmeldung liebevoll bekommt. Und ich finde das, ich selber jetzt in meinem Kopf, ist es so unheimlich befreiend, aber gleichzeitig an diesen Themen zu arbeiten und sich denen zu stellen, weil die Auswirkungen direkt auf unser Wohlbefinden haben. Warum? Weil es sehr stark beeinflusst, wie wir in Beziehung treten. Und Beziehungen sind der eine Faktor, der unser Leben verlängert, der unser Leben glücklich und gesund hält. Und das ist ja auch erforscht, ne? Das hat auch was damit zu tun, wie sicher wir uns in der Welt fühlen, wie selbstsicher wir uns mit uns fühlen und mit innerer Stabilität. Also die Sicherheit unserer Beziehungen, die wir ja, damit sie sicher sind, auch so mitgestalten müssen, und auf die wir uns auch einlassen müssen, gerade wenn wir das noch nicht so stark kennen, das hat eine direkte Auswirkung auf unsere innere Stabilität. Und das wird wichtig, wenn wir im Leistungssport unterwegs sind oder in Berufen, die viel innere Stabilität erfordern. Und für alle Menschen, die nicht im Leistungssport unterwegs sind und die nicht, die sagen, ich habe aber keinen Beruf, der jetzt mich irgendwie fordert. Ja, aber du brauchst auch innere Stabilität generell, damit du in deinem Alltag glücklich bist und gut zurechtkommst, weil das ist eigentlich Glück, das ist eigentlich Wohlbefinden und das ist eigentlich mentale Gesundheit.
Ja.
Und wir haben in unseren Beziehungen deswegen so das größte Wachstumspotenzial und da liegt die größte Magie. Also diese innere kritische Stimme geben wir sehr oft unbewusst auch weiter. Also wir erzählen sehr oft unbewusst, wie wir eigentlich mit uns selber reden. Und natürlich gerade im Coaching mit Leistungssportlerinnen kommt es sehr stark auch zum Ausdruck, wenn wir über Fehler und über Ängste sprechen und über wie sehe ich mich eigentlich, also für wie wertvoll halte ich mich für die Mannschaft zum Beispiel oder für diesen Kader und was kann ich erwarten zu erreichen in meinem Sport. Da tritt es auch sehr deutlich zutage. Wir alle wissen auch, wie sehr man darunter leiden kann, ne, wenn man sehr kritisch mit sich ist. Und in meiner Praxis bekommen wir, also wir erzählen oft unbewusst, ne? Man kann das sehr gut hören, wie wir da mit uns sprechen. Und es ist in der Regel sehr, sehr hart, so würden wir mit niemand anderem reden. Also wir hätten auch gar nicht die Erwartung, dass wer anders noch eine Beziehung mit uns haben will, wenn wir so mit dem reden. Aber wir haben irgendwie die Erwartung, dass wenn wir so mit uns reden, wir noch eine Beziehung mit uns haben wollen. Fragezeichen. Also es ist ja nun mal so, dass wir eine Beziehung auch zu uns selbst haben und in der entsteht ja innere Stabilität, Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit und ein positives Selbstbild und oder wenn ihr wollt, ein realistisches. Es ist diese innere kritische Stimme als Teil unserer Persönlichkeit oft so stark auch mit uns verwoben, dass es eine echte Aufgabe im Coaching und in der Therapie ist, das wieder zu lösen langsam, das wieder so das ist ein bisschen wie so eine Kletterpflanze, die man so versucht, von was abzulösen, weil die so sich so stark verankert hat, ne? Die sich auch wehrt. Also, das ist eine Situation, wo ich in der Praxis wirklich erlebe, wie sich auch jemand wehrt. Und wo wir, wenn ihr mit einem inneren Kritiker zu kämpfen habt, Leute, und ihr wisst, ihr braucht eine Therapie oder ein Coaching, ihr müsst euch unbedingt eine Person suchen dann dafür, so also eine Therapeutin oder eine Coach, die euch liebevoll die Stirn bieten kann. Weil dieser innere Kritiker, der braucht es, gechallenged zu werden. Und auf den muss auch hingewiesen werden. Und ihr braucht jemanden, der den Mut hat, den anzusprechen. Und das bedeutet, ihr braucht in der Person eures Coaches oder eurer Therapeutin, genauso übrigens wie in einer guten Liebesbeziehung oder Freundschaft, jemanden, der euch liebevoll die Stirn bietet. Weil nur so kann man die Kletterpflanze auch langsam wieder lösen, zurechtstutzen. Es geht nicht darum, sie auszureißen. Sie hat nämlich eine wichtige Funktion. Die haben wir schon benannt, uns zu beschützen. Deswegen ist sie auch so stark, weil es um Schutz geht. Es geht nicht darum, sie auszureißen. Sie ist kein Unkraut. Es geht darum, sie zu lösen und zurechtzustutzen, damit sie gesünder wachsen kann.
Ich habe gerade diese Kletterpflanze im Kopf. Und zwar, man kann sich das ja so vorstellen, wenn man diesen inneren Kritiker hat, das ist diese Kletterpflanze, die total schwer ist und natürlich auch zieht, ne? Und was musst du machen, um sie zu lösen? Du musst sie ein bisschen anheben, ne?
Ah,
Damit sie ein bisschen lockerer wird.
stimmt.
Und ich habe jetzt auch gerade tatsächlich versucht, mal in mich hineinzuhören, wie das denn so beim letzten Mal bei mir war, als ich dann auch so eine Erfahrung hatte. Und man braucht erst dieses. Im Englischen heißt das Soothing. Ich
Ja,
komme.
beruhigen.
Genau,
Ich
man
finde auch,
muss.
to soothe, es ist so ein, ich denke, ich witzigerweise musste ich viel darüber nachdenken, weil dieses Wort, ich bin voll bei dir. Ja, beruhigen.
Also, und du musst halt erstmal, du hast halt deine Stimme, deinen inneren Kritiker, der jetzt gerade total auf sein Recht beharrt. Und dann muss aber jemand dich halt erstmal soothen, um da erstmal so ein bisschen die Kletterpflanze anzuheben und zu sagen: So, ich helfe dir jetzt mal. Ne?
Damit
Und
meinst du auch
dann.
Vertrauen
Und
aufbauen,
du
ne?
kannst nämlich, ich halte dich hier fest, vertraue mir jetzt bitte. Und mit der anderen Hand löse ich das ganz langsam und zärtlich und vorsichtig. Und dann legen wir uns einfach dann hin und dann kannst du weiter wachsen,
Du hast
ne,
gerade
in
einen
eine
ganz
andere
wichtigen Begriff
Richtung.
gesagt, Zärtlichkeit.
Ja. Ja.
Zärtlichkeit.
Ja. Und ich
Ja.
finde, man spürt das auch direkt, ne? Also wenn ich davon erzähle, jetzt auch mit der Kletterpflanze, habe ich dieses Gefühl von warmer Hülle und
Ja.
Zufriedenheit in mir, ne?
Ja.
Dieses Verstandensein
Ja.
und endlich. Endlich bin ich nicht mehr alleine mit mir und meinem Gedanken, ne? Und genau dafür seid ihr ja auch dann da. Also, und das ist unfassbar wichtig, dass man dann jemanden hat, der das halt auch kann, ne?
Ja, und die Situation, in der man seine innere Kritikerin auch mal gut real betrachten lernen kann, weil die ja so mit einem verwachsen verwoben ist, tut man das ja nicht. Die ist ja schon so sehr, 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 so sehr ein Teil von einem geworden. Braucht es auch den Mut, wenn man merkt, man ist in einer sicheren Beziehung gut aufgehoben, findet man den in der Regel auch, mal laut auszusprechen, was die eigentlich, diese kritische Stimme, einem über sich sagt, damit man an der zärtlichen Reaktion des Gegenübers, der in der Lage ist, einem liebevoll die Stirn zu bieten, erkennen kann, wie erschütternd wir eigentlich mit uns reden. Also wie erschüttert die andere Person ist, wenn sie hört, wie hart wir mit uns sind und wie wir mit uns reden. Und nichts ist gesünder, als diese Reaktion auch zu sehen. Also jemandem gegenüber zu sitzen und zu sehen und dann auch zu bemerken, was das auslöst und wie ein bisschen, jetzt möchte ich das Wort doch mal nennen, verrückt das eigentlich ist, wie wir da mit uns sprechen, aber wie realistisch erstaunlicherweise sich diese Stimme angefangen hat anzufühlen. Dahinter steckt natürlich auch der Glaube, und das hat wieder viel mit Erziehung zu tun und Pädagogik und dem Glauben, wie man Kinder richtig erzieht, dass Härte der Weg zum Ziel sei. Statt Zärtlichkeit und liebevolle Geborgenheit. Also, das ist so drin, dass wir das wirklich viel denken, das ist sehr verankert, gerade im Sportkontext. Der Witz ist, dass wir mittlerweile in den Neurowissenschaften herausgefunden haben, dass das zu gar nichts führt, was ja, wenn ihr mal alle in euch reinfühlt, schon immer wusstet, sondern dass Geborgenheit, Vertrauen, Schutz, Lernen am Modell und Anleitung, liebevolle Anleitung, der Weg ist, der tatsächlich zum Ziel führt. Weil es uns Resilienz verschafft und innere Stabilität. Und für Hochleistungsaufgaben und große Erfolge brauchen wir exakt das. Und Härte destabilisiert. Härte nimmt innere Stabilität. Härte nimmt Resilienz. Sie vermindert Resilienz. Es kann ergo nicht der Weg zum Erfolg sein. Und das ist sehr, sehr gut erforscht. Also das ist alles, was mit Gehirnforschung, mit Neurowissenschaften zu tun hat. Da gab es ja in den letzten Jahren auch sehr, sehr viele neue Erkenntnisse. Es gibt viele Studien dazu. Es ist wirklich unheimlich gut erforscht, dass diese Härtegeschichte einfach wirklich nicht hilft. Und dafür haben wir, wenn man so will, ist es toll, dass es die Studien gibt und ich liebe sie alle, aber eigentlich nicht mal diese Studien gebraucht, weil das haben wir doch schon immer gewusst.
Dazu muss man tatsächlich auch sagen, ich weiß, dass viele, viele Frauen uns zuhören, auch andere Gendertypen. Das ist tatsächlich genderunabhängig. Härte hilft nie, egal was man oder wie man sich anfühlt, ne? Sehe ich im Coaching relativ häufig, dieser Klassiker. Häufig ist es der männliche Coach,
Du
der aus
meinst
der
im
Jugend,
Training, ne? Ich möchte es nur kurz einordnen.
ja, im Training, der männliche Coach, der gerade aus der Herrenmannschaft zur Damen- oder zur Jugendmannschaft kommt. Also Jugend ist sowieso ja nochmal eine ganz andere Nummer, weil man da ja auch einen ganz, ganz hohen Erziehungsfaktor hat. Aber wir hatten bei uns auch schon einen Trainer, der kam dann von den Herren zu uns und fing dann an mit seiner männlichen Härte. Und ja, wir müssen immer alles geben und das muss wehtun, das muss scheppern und ihr müsst immer rennen und bla. Und ich stand dann da neben ihm und hab halt gegrinst und die ganze Mannschaft hat mich gesehen und er so, ja, was grinst denn jetzt so? Runter und 10. Ich, runter, 10, aufgestanden, wieder gegrinst. Ja, nee, das kann ja nicht sein. Jetzt läufst du eine Runde. Ich, losgelaufen, eine Runde, ne, und ich kam immer wieder und hab gegrinst. Und er so, warum lächelst du immer noch so? Ich so, ja, weil du deinen Standpunkt einfach nicht mit Sport oder mit Härte klar machen kannst, ne? Also ich verstehe ja gar nicht, was du willst. Und wenn du normal mit mir reden würdest und mir vielleicht erklärst, dann könnte ich das vielleicht dann auch vermitteln und übersetzen, ne? Ja, hast recht. Ja, im nächsten Training hat er dann im Prinzip ein anderer Mensch, ne? Also der war wirklich, der hat gar nicht mehr mit Härte, also er hat gesagt, so, ihr müsst jetzt tatsächlich mal ein bisschen sprinten, weil wir machen das halt wegen Ausdauer und keine Ahnung was, hat es aber alles schön erklärt. Kam am Ende des Trainings dann zu mir und sagte, und war die Stunde heute besser? Und ich so, viel besser, Dankeschön. Ne? Also manchmal muss man das den Leuten auch einfach sagen, ne? Also, weil die halt in diesem Rahmen sind. Wir hatten es ja eben gerade mit diesem Konstrukt, ne? Also gerade im Sportkontext ist das ja immer, sobald du auf den Fußballplatz gehst zum Beispiel, Herrenfußball, boah, Ich würde da am liebsten sofort wieder rückwärts runtergehen, wie die miteinander reden, ne? Weil die der Meinung sind, die müssen miteinander so reden. Dabei sind das häufig die nettesten Menschen der Welt. Und ich verstehe das einfach nicht, wie sich das entwickelt hat. Und da kann man auch einfach mal sagen, so Jungs, Frauen, seid da einfach mal ein bisschen gechillter, wir machen das alles zum Spaß. Es ist ja so.
Ja, das ist so wichtig, den wach zu halten, ne? Auch gerade wenn es im professionellen Umfeld ist und das letztlich zu einem Job wird und das auch entsprechend härter wird. Und ich höre da unheimlich viel auch, dass SpielerInnen berichten, man ist am Ende des Tages eine Nummer oder wie eine Ware, sich diese Menschlichkeit zu bewahren, wo ich immer finde, auf die haben ja die anderen eigentlich keinen Einfluss. Also es mag sein, dass ein Verein oder eine sportliche Leitung oder wer die eben sind, die einen, wo man das Gefühl hat, die geben mir das Gefühl von einer Nummer, können die das Team und die Dynamik und was Team bedeutet, finde ich nicht so stark beeinflussen. In meiner Welt ist es so, ihr dürft mich da natürlich gerne korrigieren, dann schreibt uns bitte entsprechende Nachrichten, ist es so, dass die ja auch gar nicht Teil des Teams sind. Die sind gerne beim Team, weil das Team eine Strahlkraft hat. Aber die sind nicht Teil des Teams, nicht dieser Mannschaft, dieser Familie an sich. Und in der können wir beschließen, so wie wir diesen Kreis bilden können und in uns eine Welt erschaffen, die das Äußere in dem Moment ja ausschließt, wie wir unser Zusammensein gestalten wollen und dass das menschlich auch in der Kommunikation bleiben soll. Ja, die Mannschaften, bei denen ich bin, da wird oft zum geflügelten Wort, dass sie sich auch gegenseitig zurufen. Leute, denkt an Wertschätzung, weil wir da so viel drüber sprechen und damit meinen sie wertschätzende Kommunikation miteinander. Das bedeutet, einander zuzuhören, wenn jemand spricht. Das bedeutet, den Raum zu geben. Das bedeutet, ernst zu nehmen, was jemand sagt und es nicht vom Tisch zu wischen. Das bedeutet, menschlich miteinander umzugehen. Und die Entscheidung, die können andere einem, also, oder das so zu leben, können andere einem nicht wegnehmen. Man kann sich dazu entscheiden, als Team so zu bleiben. Und symbolisch steht da für mich wirklich diese Teamumarmung, dieser Kreis, wo ich entscheiden kann, was in unserer Mitte stattfindet. Und eben auch die Kommunikationskultur gestalten kann als Team. Und wenn ich, weil da viele unbewusste Muster dabei sind, es ist eine Beziehung, da ist eine Familiendynamik und die ist oft unbewusst. So vielen Familien ist ja auch nicht bewusst, wie interessant sie miteinander agieren oder wie zum Teil kurios. Dann kann man sich eben jemanden dazu holen, der einem das bewusst macht und das mit einem erarbeitet. Und das ist dann in der Regel eine sportpsychologische Begleitung. Und da kann man schon viel auch an, also auch verändern. Und es hat am Ende des Tages ja mit Resilienz und innerer Stabilität zu tun, weil eine gute Teambeziehung zu haben bedeutet, sichere Teambeziehungen zu haben, bedeutet, dass die wiederum unsere Neurologie so umbauen, dass wir, also unser Gehirn, meine ich, so umbauen, also sicherer strukturieren, ne? Dass unser Gehirn umstrukturiert wird, sicherer ist, wir sicherer agieren auf und neben dem Platz. Das ist letztlich der Schlüssel zum Erfolg. Und hilft übrigens auch gegen die innere Kritikerin. Es hilft, wenn wir in einem Team umgeben sind von wertschätzender Kommunikation, weil die in einem krassen Widerspruch zu der nicht wertschätzenden Kommunikation unserer inneren kritischen Stimme in uns steht. Aber ich möchte das nochmal auch gerade zum Ende unserer Folge hin ganz deutlich sagen. Das Ziel ist nicht, die zum Schweigen zu bringen, diese kritische Stimme. Das Ziel ist wirklich, um bei dem Pflanzenbild zu bleiben, sie gesund zu lösen und so zu stutzen, dass sie gesünder wachsen kann, weil sie tatsächlich die Aufgabe schon immer hatte, uns zu beschützen, uns Leitplanke zu geben und uns die nötige Anleitung zu vermitteln. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn sie uns in Gefahr wähnt, sich relativ früh meldet. Und Gefahr ist zum einen auch der Schmerz vor gefürchteter Ablehnung, der Schmerz von Versagen. Und deswegen meldet sie sich frühzeitig und sagt, vielleicht sind wir nicht gut genug, damit wir nicht in die Situation kommen, dass uns tatsächlich jemand sagt, wir wären nicht gut genug, ne? Und das meint sie, wenn man so will, eigentlich liebevoll, weil sie uns beschützen möchte vor den emotionalen Schmerzen der Enttäuschung. Wenn man das aber über sich weiß, und das hat viel mit der inneren Landkarte, über die wir schon gesprochen haben, zu erforschen, wo auch das Nervensystem dazu gehört und was für ein Bindungstyp ich bin, auch zu erforschen, das Land der inneren Kritikerin und wie funktioniert die denn bei mir und wie ist die so gewachsen und wo ist sie mir bewusst, wo ist sie mir unbewusst und die so im Blick zu haben, dann kann ich auch in Momenten, wo sie sich meldet, sagen, danke, dass du mich beschützt und jetzt gerade hier brauche ich das aber nicht. Aber ich bin schon froh, dass du da bist und dich sogar von alleine zu Wort meldest. Aber darauf kann ich antworten und sagen, weil ich das gelernt habe, in Beziehung mit jemandem, der mir da liebevoll die Stirn geboten hat und zärtlich mit mir war, als ich es getraut habe, mal laut auszusprechen, was diese Stimme in mir eigentlich sagt. Vielleicht auch mit dieser zärtlichen Stimme, die mir da jemand gegeben hat, weil ich sie hören durfte, zu antworten, ihr zu antworten in mir und zu sagen, möchte ich so nicht annehmen. Aber ich danke dir, dass du mir diese Sichtweise und diese Perspektive, weil am Ende ist es nämlich nur eine Perspektive und ein Blickwinkel, mitgegeben hast, weil so habe ich eine 360-Grad-Sicht auf die Situation und ich schätze sie als nicht so gefährlich ein. Aber danke, dass du da warst. Das ist oft ein Umgang, den wir dann so mit ihr entwickeln können. Und dann ist sie auch gesund, ne? Dann ist sie gesund zurechtgestutzt, nicht zu stark, nicht zu schwach und hält uns dann so ganz gesund irgendwie am Leben und in unseren Beziehungen. Und darum geht es, einen Umgang mit ihr zu finden und nicht sie wegzudrücken oder zum Schweigen zu bringen. Wäre ganz schrecklich, weil sie uns eigentlich beschützen will.
Tja, wie die innere Pflanze, ne? Wenn wir jetzt schon einmal dabei sind. Gestutzt werden müssen sie manchmal, aber nicht radikal zurückschneiden. Ja.
Und auch nicht aus dem Beet genommen und weggeworfen.
Nee, um Gottes Willen. Ach,
Ja.
mein Gärtnerherz.
Ja. Ja, du weißt ja, dass das also dass es die Art ist, wie ich arbeite und meine Arbeitsweise, meine Arbeitsphilosophie ist, die aus der tiefen Psychologie ja stammt. Da fühle ich mich ja am meisten verbunden, die macht für mich am meisten Sinn. In der tiefen Psychologie erforschen wir, was die Ursache von Mustern sein können, die sich im Hier und Jetzt als nicht hilfreich erweisen. Und ich persönlich, für mich, wie gesagt, macht das deshalb am meisten Sinn, finde es unheimlich heilsam und beobachte das auch in meiner Praxis, diese Ursachen tatsächlich zu erforschen, weil das zu so einem inneren Verstehen führt von aha. Und damit auch gleichzeitig von, ah, Moment mal, dann bin ich ja gar nicht falsch. Dann bin ich ja vielleicht doch in Ordnung, so wie ich bin. Und zu sehen, dass das einen Grund gehabt hat oder einen Grund hat, hilft beim Umlernen, weil man dann auch wirklich begreift, wenn man die Ursache verstanden hat, dass man sagen kann, aber da bin ich ja gar nicht mehr in der Situation. Da kann ich ja gucken, ob es andere Möglichkeiten gibt. Und zur tiefen Psychologie gehört ja auch dazu, einen Fokus auf Beziehung zu legen und über die heilende Wirkung von Beziehungen. Und das wiederum ist sehr eng verwandt mit den Erkenntnissen der Neurowissenschaft, dass das auch wirklich so ist. Also so magisch und zauberhaft Beziehungen klingen, was sie auch sind, ist es am Ende des Tages unser Gehirn und unsere Neurologie und wirklich Neurowissenschaften, die das auch belegen. Und das lässt so mein Forscherinnenherz erfreut das einfach sehr. Also ich bin da jedes Mal glücklich drüber, wenn ich darüber spreche. Und ich erlebe gerade im Moment unheimlich viel in der Praxis auch, dass wenn ich unser Nervensystem erkläre und die Wissenschaft dahinter, Klientinnen mich anschauen und sagen oder auch wiederkommen, vor allem in der nächsten Stunde und der nächsten Sitzung und sagen, boah, ich habe das jetzt verstanden über mich. Das war für mich so wichtig, das mal zu hören, weil ich dadurch, dass ich es verstehe, es reflektieren kann und auch verstehe, dass ich nicht so sonderbar bin, wie ich bisher dachte. Das betrifft vor allem vermeidend gebundene Klientinnen, also vor allem Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem, gerade bei denen, und die habe ich viel auch in meiner Praxis, Gott sei Dank. Also Gott sei Dank, weil man, wenn man vermeidend ist, sich oft zu wenig Unterstützung sucht und das der mutigere Schritt ist im Vergleich jetzt zu den anderen Bindungsstilen, dass die sagen, weil das ja auch oft sehr rationale, logisch denkende Menschen sind, die darüber aber guten Zugang auch zu ihren Gefühlen bekommen können. Man muss ein bisschen darauf achten, dass man den dann auch noch findet, den Weg zu den Gefühlen, wenn nicht nur beim Rationalen bleiben. Das ist so ein guter erster Moment, zu sagen, ach, ich verstehe. Ach, ich bin ja gar nicht so eigenartig, wie ich immer dachte. Ne, weil zur Vermeidung auch diese Isolation, diese Selbstisolation gehört und eben der Glaube, man sei nicht gut genug und eigenartig und nicht, und ja, nicht irgendwie wie die anderen. Das ist so ein wichtiger Verstehensschritt, weil wenn ich verstehe, dass diese Wissenschaft für alle gilt, die ein vermeidendes Nervensystem haben und für andere Nervensystemtypen auch entsprechende Dinge gelten, sozusagen als typische Muster, sag ich jetzt mal, dann kann ich auch verstehen und sagen, ah, das ist mein Gehirn. Mensch, und das funktioniert so, das ist Biologie. Ja, also, das ist ja super. Ne? Also, so dieses, das ist irgendwie, das scheint sehr heilsam zu sein. Und das erlebe ich so. Und deswegen, diese Ursachenforschung empfinde ich daher als so wichtig. Es ist eine mutige Sache, weil man, wenn man die Ursache erforscht, sich die Ursprungsfamilie oft anguckt oder so erste wichtige Beziehungen. Und deswegen ist das eine mutige Sache.
Ja,
Ich
danke.
danke dir. Sehr
Dann
schön.
hören wir uns beim nächsten Mal
Wir hören uns
mit
beim
einem
nächsten Mal.
weiteren super tollen Thema.
Genau. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.